Geschichte und Technik digitaler Medien. Dritte Vorlesung Netze. Gehalten am 3. Mai 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur dritten Vorlesung. Aufnahme läuft. Es tut mir leid, dass wir in so einem stinkigen, muffigen Raum sitzen müssen, aber die Belüftung ist ja immer noch defekt. Die soll irgendwie ausgebaut werden. Man gewöhnt sich auch daran. Heute ist der letzte historische Teil, also die letzte historische Vorlesung. Ich werde immer mal wieder auf historische Aspekte eingehen, aber nicht mehr ganz so geballt wie in den ersten drei Vorlesungen. Heute geht es um die Entwicklung der Netze, insbesondere das Internet, aber das steht eigentlich erst am Ende. Da ist einiges vorher passiert. Und wie so oft in der Computergeschichte, getriggert durch militärische Überlegungen. Wir haben ja schon gesehen, dass die ENIAC und die daraus nachfolgenden Computer ja nicht unwesentlich aus militärischen Erwägungen entwickelt wurden. Ballistische Tabellen über Berechnungen von militärischen Aufgaben, die dann in die zivile Nutzung überführt wurden, ist bei Computernetzen ganz ähnlich, zumindest am Anfang. Am Anfang steht die Luftraumüberwachung. Das Problem, wie man ein großes Territorium wie die Vereinigten Staaten so kontrollieren kann, dass halt Verletzungen des Luftraums irgendwie nicht nur entdeckt werden, sondern auch Entscheidungen getroffen werden können. Das richtet sich von der Idee her gegen die Langstreckenbomber, die russischen, also die Raketen dann bis nach Amerika reintragen. Und man hatte natürlich Möglichkeiten wie Radar, normale Sichtung, Abfang, Flugzeuge, die dann die Luftraum sich anschauen. Das Problem ist nur, dass die Informationen dann immer so lokal zusammengetragen werden. Hier sehen Sie das mal, dann auf solchen Tischen, strategischen Überwachungstischen eingetragen. Das Problem ist aber, bis das alles eingetragen ist, sind die schon wieder weg. Also muss der Nachbar auch informiert werden. Und dann gab es dann noch diese großen Telefonzentralen, wie auf dem rechten Bild, wo man ständig mit den Nachbarn in Kontakt steht. Das funktionierte leidlich, aber gerade wenn es um Langstreckenbomber geht, war das alles zu unzuverlässig. Sodass eigentlich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, also ab 49 ungefähr, man dazu überging zu sagen, okay, wir müssen das mithilfe dieser neuen Computertechnik automatisieren. Und zwar so, dass die, und deswegen auch Geschichte der Netze, dass die einzelnen Computer, die zur Überwachung eingesetzt werden, auch untereinander verbunden sind. Das war das Neue. Computer waren ja Ende der 40er Jahre nicht mehr ganz so neu, also da wusste man ungefähr, was man mit anfangen kann, aber die Vernetzung war das Problem. Verteidigungsministerium suchte entsprechend leistungsfähige Rechner und kam auf den Whirlwind wieder mal, der damals das erste System war, das in Echtzeit funktioniert. Das war ja als Simulator für Flugzeuge, also Flugsimulator zur Ausbildung von Piloten, entwickelt und damit in der Lage, Echtzeitdaten aufzunehmen, zu verarbeiten und dann auch entsprechend wieder auszugeben. Die Tests begannen damit und man stellte fest, okay, Whirlwind ist ja ganz gut, aber hat doch größere Mängel. Und entschloss sich dann Anfang, Mitte der 50er Jahre, das Ganze weiterzuentwickeln. Also am Lincoln Lab wurde dann der Whirlwind so entwickelt, dass er auch als Luftraumüberwacher eingesetzt werden konnte. Und das SAGE-System, was Sie hier sehen, das Semi-Automatic Ground Environment-System, unterteilt die Vereinigten Staaten in entsprechende Sektoren, also über 30 waren es. Und in jedem dieser Sektoren standen dann Kontrollzentren, die den entsprechenden Luftraum überwachen. In jedem dieser Kontrollzentren stand dann ein Whirlwind beziehungsweise ein Fortsetzungsmodell und die standen untereinander an den Sektorengrenzen in Kontakt. Also jeweils konnte man von einem Sektor zum nächsten und das wurde dann so weitergereicht, so stille postmäßig, aber eben nicht per Telefon, was zu fehleranfällig ist, also per Menschen, die an Telefonleitungen sich austauschen, sondern halt über Computerleitungen. Hier sehen Sie mal das Cape Cod System, also da im Osten der USA. Sie haben in der Mitte eben diese Kontrollzentren und die Direction Centern. Also Direction Center ist ganz in der Mitte, da fließt alles zusammen und an jedem Direction Center hängen dann entsprechende Kontrollzentren und angehängte Kontrollzentren. Und an denen wiederum hängen die ganzen Einrichtungen zur Luftraumüberwachung, also Radar-Sites auf Land, in der Luft, zu Wasser, normale Sichtungen, aber auch Raketen konnte man damit ansteuern. Der Traum der Militärs war es immer, dass man automatisch reagieren kann, also dass das System die Bedrohung richtig einschätzt und den Gegenschlag kommandiert, bevor irgendein Mensch dazwischen geschaltet wird, der im Zweifel ja auch nur Probleme macht, weil er die Situation nicht richtig beurteilen kann. Das war der Traum. Wir sind ja auch jetzt Mitte der 50er Jahre, wo Kybernetik ein großer Begriff wird. Und diese Vorstellung, wir sind ja eigentlich auch nur Computer und jetzt haben wir endlich Maschinen, die das besser können als wir. Und das Elektronengehirn, was ja die Menschheit früher oder später so in 10, 20 Jahren ja auch von den wichtigsten Funktionen ablesen wird, ewige Freizeit und im Grunde genommen alle Aufgaben übernimmt, für die bislang menschliche Urteilskraft erforderlich ist. Also es geht in die Pädagogik, in die Kunst, also alle möglichen Bereiche werden von der Kybernetik erfasst und irgendwann stellte man dann so fest, in den 60ern eigentlich ist ja alles ein Regelkreis und alles wird mit solchen Messungen, Auswertungen und Reaktionen gesteuert. Warum nicht auch sowas Gutes wie das Militär, so ein gut funktionierender Apparat, da gehört ein Computer in die Mitte. Also insofern ist auch das Diagramm, das ist so ein Ausdruck seiner Zeit, so das Zentrum und in diesem Zentrum wiederum gibt es dann wieder Zentren und im Herzen des Ganzen oder im Gehirn des Ganzen steckt dann der Rechner. Das Ganze wurde verborgen, also es wurde verschiedentlich gebaut. Hier sehen Sie so eine typische Radarkuppel, die unter einer so einer Schutzhaube ist. Die Systeme selber laufen sehr lange, dieses SAGE-System, und fängt dann Ende der 50er Jahre, also Mitte der 50er geht die Projektentwicklung los, die Weiterentwicklung des Whirlwind, und Ende der 50er werden die ersten Rechner gebaut, sodass das ganze System dann 1958 in Betrieb geht, ab 59 operational ist, also tatsächlich eingesetzt wird, und bis 1963 22 Zentren wirklich aufgebaut sind. Hier sehen Sie mal so ein typisches Direction Center. Also es war auf der Folie davor dieser untere Block, ein Direction Center. Die sahen alle gleich aus. Sie haben verschiedene Stockwerke. Das kann man jetzt, also ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Wichtig vielleicht, es gibt eine eigene Stromversorgung, ganz klar. Im Kriegsfall kann man sich nicht auf den örtlichen Stromanbieter verlassen. Es gibt verschiedene Sitzungsräume im Erdgeschoss. Im zweiten Geschoss hat man dann zwei Computer, Computer A und Computer B. Das sind zwei identische Systeme. Wenn das eine ausfällt, kann das andere einspringen. Das Ausfallen war jetzt nicht nur auf den Schadensfall, also den Kriegsfall bezogen, sondern so ein System ist ja durch die Röhrentechnologie sehr anfällig. Und man hatte die Möglichkeit durch diese Hot Swap, dass man immer, also beide Systeme liefen gleichzeitig, kriegt noch die gleichen Daten, aber nur eines reagierte entsprechend. Und wenn das ausfiel, könnte das andere sofort übernehmen, weil es Zugriff auf die gleichen Daten hatte. Im dritten Stock sind jetzt wieder also Zellen, wo dann die Leute sitzen, tatsächlich an Monitoren und die Daten auswerten und eingeben. Und ganz oben hat man dann Trainingszentren und entsprechende, der vierte Flock, Manual Inputs, also sowas, solche Radarbildschirme, in denen die Daten kommen, die werden jetzt von den Menschen, das ist tatsächlich noch ein Mensch dazwischen, dummerweise kann man auch hier auf Menschen noch nicht verzichten, aber warten Sie, in 10 Jahren wird das vorbei sein, da wird der Computer das alles können. Bis dahin aber muss man einfach damit leben, dass Leute mit diesen, ich hatte Ihnen das letzte Woche ja auch schon mal gezeigt, mit diesen Lichtgriffeln auf Flugzeugbahnen schauen und dann sagen, okay, das ist ein Zivilflugzeug, das ist ein Vogelschwarm und das ist ein russischer Langstreckenbomber. Und das wurde dann eingegeben und der Computer wertete das aus und schickte das, und das ist das Interessante für uns, schickte das an benachbarte Direction Center weiter, beziehungsweise erstmal an die angeschlossenen Kontrollzentren und dann an die benachbarten Zentren, dass alle immer wissen, okay, hier fliegt ein Flugzeug von Westen nach Osten und das wird dann entsprechend begleitet. Heute ist das selbstverständlich, weil alle Flughäfen so ausgestattet sind und man davon ausgeht, man kann ja live im Internet sehen, wo ist welcher Flieger zu welchem Zeitpunkt. Aber das ist Ende der 50er Jahre nicht so selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, hier werden die Grundlagen für solche Systeme gelegt. Also wir haben auch hier eine Beschreibung, auch die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, was man alles machen konnte. Ist im Hinblick auf Interfaces nicht uninteressant. Insbesondere diese Lichtpistole, die schickt ja kein Licht aus, die weiß aber, im Hintergrund habe ich ja so einen Elektronenstrahl, und da wird dann gemessen, wo ist gerade der Punkt, an dem man ist, und dann drückt man drauf. und weist dann die Koordinate auf dem Bildschirm. Das funktioniert, ist aber recht anstrengend für die Hand. Also Sie hatten auch hier, sehen Sie ja diese Auflage für die Ellenbogen. Das ist an heutigen Systemen, würde man damit kaum noch arbeiten. Es ist inzwischen ersetzt durch diese Grafiktabletts, wo man was draufzeichnen kann. Auf dem Bildschirm, mit der Hand auf dem Bildschirm rumzufuchteln, ist sehr anstrengend, weil das die Schulter so belastet. Da mussten auch regelmäßig die Leute dann auch ausgetauscht werden, einfach aus körperlicher und kognitiver Übermüdung. So, und wie gesagt, im zweiten Stock standen die sogenannte AN-FSQ-7 und FSQ-8, also die Army Navy Fixed Special Equipment. Aber so müssen Computer doch heißen. Whirlwind war viel zu poetisch. Also jetzt hat sie das Militär übernommen. Und das ist ein Zentralcomputer, hat entsprechende Programme und Programmspeicher. Und das ist das Interessante eben, die angeschlossenen Leitungen. Also wir hatten, the XTL element of the input system receives information in the form of binary coded messages over telephone circuits. Also wir kriegen binär kodierte Informationen, das war ja nun klar, dass es irgendwie binär sein muss, über Telefonleitungen, aber jetzt nicht irgendwie, da ruft einer an und Operator, sondern das waren einfach gemietete Standleitungen, wo man sagt, die stehen dauerhaft zur Verfügung, selbst wenn keine Daten drüber fließen. The messages are transmitted from their source at a high signal repetition rate on a party line arrangement. Party line arrangement kennt man, also war in Amerika, war das eher so wie Farm Line. Da hingen dann ganz viele Farmen an einer Telefonleitung. Das hatte den Effekt, wenn einer anrief, konnten alle anderen den Hörer abheben und mithören. Das nennt man Party Line, weil einfach man eine Leitung und da zapft man den Strom ab. Wenn zu viele mithören, dann fällt die Spannung zu sehr ab. Aber diese Vorstellung, heute nennt man das Telefonkonferenz, muss man mühsam wieder einbuchen. Das ging in der Zeit aber nur mit den Farmen oder den Bauernhöfen, die an der gleichen Telefonleitung angeschlossen waren. Und hier hat man das auch. Man schließt an so eine Leitung mehrere Direction Center an, die so durchs Land lief. Und alle können mithören, was für alle, also was von einem verschickt wird. Nicht? Das nennt man Party Line Arrangement. And therefore include a specific address code directing the message to a particular site or sites, as the case may be, or an all parties address which direct the message to all centrals on the line. Also wenn Sie eine Nachricht verschicken, die alle mithören können, woher wissen die denn, wer jetzt der Gemeinte, der Adressat ist? Zu sagen, das geht jetzt an dich. Und das macht man halt über so einen sogenannten Address Code. Also eine Information, die sagt, das ist jetzt für Direction Center 7. Und dann hören die anderen einfach nicht hin oder beachten diese Nachricht nicht. Außer es gibt diesen Address Code für alle, All Parties Address. Das ist insofern interessant, weil uns das in den 70er Jahren beim Ethernet wieder begegnet, was bis heute Grundlage, sagen wir, dieses Funknetzes ist. Wenn Sie hier Ihren Computer aufklappen in der Uni, haben Sie ja Zugriff auf das lokale Funknetz, also der Router steht irgendwo, der Switch steht hier im Hinterraum. Sie können aber alle Pakete mithören, die Ihre Nachbarn senden. Also ist ja keineswegs so, dass Pakete, die von dem Ding gesendet werden, nur an Sie gerichtet. Aber dass man die Funkwellen so ausrichten kann, dass das nur auf Ihren Rechner geht. Das können alle empfangen und alle anderen sagen, okay, ist nicht für mich. Bis auf die Bösen. Die können einfach sagen, ja, ist alles für mich. Ja, bin ich auch. Und so können Sie, wenn Sie in einem öffentlichen Raum Ihren Computer aufklappen und mal kurz Ihre E-Mails checken und das nicht vorher verschlüsseln, die Verbindung, davon ausgehen, dass irgendjemand mithören kann und im Zweifel auch mithören wird. Das geht alles automatisch. Da werden alle Pakete mal kurz guckt, ist da ein Passwort drin? Und wenn ja, schreibe ich das mal in eine Datei. Das ist das Problem bei Party Lines, nicht? Da kann man keine Privatgespräche führen, weil man nie weiß, wer hat gerade den Hörer abgehoben. Ist in unserem Fall hier egal, weil diese Leitungen gemietet waren, spezialisiert nur für das SAGE-System und das Militär untereinander natürlich sagt, selbstverständlich, wir sind alle vertrauenswürdig und selbst wenn Sektor 27 hört, was für Sektor 28 bestimmt ist, wird das vergessen, weil wir das System kontrollieren. Dann funktioniert es selbstverständlich. So, the XTL input element automatically checks the address, accepting only those messages that are addressed to its central or to all centrals. Also das ist das Grundverfahren bei Vernetzungen. Und es funktioniert in der Zeit, also hier sehen Sie es ja von 59 bis 65, die Dokumentation gibt es heute alles online, das ist ganz nett, das war damals natürlich top secret. Aber das Hauptproblem des SAGE-Systems war es, dass es schon bei seinem Bau veraltet war. Also dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr hatte, damit weiterzuarbeiten, weil die Langstreckenbomber gar nicht mehr die Bedrohung waren. Hier sehen Sie noch so ein Displayscope, also diese Röhren, die wir jetzt schon öfter gesehen haben. Das Interessante am SAGE-System ist weniger seine militärische Wirkung, die war ja eher nebensächlich, als die organisatorische. Also wir haben ein riesiges Heer an Programmierern, die diese Systeme aufbauen. 20% aller Programmierer derzeit arbeiteten am SAGE-System. Und das ganze Projekt, das kostete 10 Milliarden Dollar und damit mehr als das Manhattan-Projekt, also dieses Manhattan-Projekt, der Bau der Atombombe. Interessanterweise oder pikanterweise wurden die Ergebnisse des Manhattan-Projekts, nämlich die Atombombe selber, Grundlage für das SAGE-System, um sich wieder gegen die Ergebnisse des ersten zu schützen. Also man baut jetzt das zweite System, um sich gegen die Auswirkungen des ersten zu schützen. Und das Ganze wurde ein riesiges staatlich subventioniertes Forschungsprojekt, weil also sehr viele Leute ausgebildet wurden und jede Menge Technik in die Welt kam, die es vorher so noch nicht gab. Nicht aus militärischer Sicht war es schon während der Konstruktion veraltet, doch die technischen Einflüsse waren. Es gibt diese großen Bau an Magnetkernspeicher, auch von Forrester. Also Forrester ist der Entwickler des Whirlwinds und der Entwickler der Kernspeicher, Magnetkernspeicher. Die hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Wir kommen, glaube ich, auch nochmal darauf zurück. Und IBM wiederum baut die im großen Stile, um diese ganzen Direction Center mit auszustatten. Es gibt die grafischen Bildschirme, diese runden, mit Lichtgriffel oder Lichtpistole. Es gibt die Echtzeitsimulation, eine Simulation hier von, man sagt einfach, okay, das Flugzeug ist hier, jetzt ist es da, dann wird es künftig auch da vorne sein, dass man einfach abchecken kann, ob die Luftroute funktioniert. Es gibt die Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler, da haben wir in zwei Wochen, also in zwei Sitzungen, haben wir eine ganz eigene Vorlesung dazu. Aber diese Umwandlung von digitalen Daten in Töne, in dem Fall, die dann über Telefonleitung übertragen werden, und beziehungsweise in analoge Spannungen und die dann wieder zurückgewandelt werden auf der anderen Seite in digitale Daten. Das ist das, was man später Modem nennt, was dann in den 90er Jahren, vielleicht haben Sie das auch noch gehört, diese typischen Pfiffe, wenn man ins Internet ging über diese Modems. Das wird hier entwickelt, wird dann lange Zeit nicht mehr gebraucht, aber die Technik entsteht hier. Redundante Systeme, also zwei Computer, die das Gleiche machen, um bei Ausfall eben füreinander einzuspringen. Input-Output-Puffer, was jetzt eher technisch interessant ist, aber was dafür sorgt, dass man in Echtzeit Daten verarbeiten kann, brauchen wir heute ständig bei Filmübertragung, Videoübertragung, Audioverarbeitung, bei Games auch. Also überall braucht man diese Puffer, dass man erstmal Daten reinholt und dann 20 Sekunden später anfängt, aber dann einen konstanten Quality of Service garantieren kann. Mehr Prozessorsysteme, das ist ja ein Resultat der redundanten Systeme. Die IBM 7090 wird dann, oder überhaupt die IBM ist ein, dass IBM jetzt in den Computermarkt einsteigt, ist eine Wirkung dieses SAGE-Projekts, weil IBM jetzt die Kompetenzen hat im eigenen Haus, um komplexe Computersysteme zu bauen, und IBM 7090 als System ist der erste zivile Einsatz davon. Und IBM dominiert daraufhin, also ab den 60er Jahren, den Computermarkt, weil sie so viele Programmierer haben. Programmierer, aber auch Systementwickler, Fabriken, die Magnetkernspeicher herstellen und Computersysteme. Sabre habe ich in der nächsten Folie, ist eine zivile Anwendung, also nicht für die Luftraumüberwachung, sondern für die Flugbuchung von Flügen. Digitale Datennetze, wir haben das ist das erste digitale Datennetz, was auch nur deswegen in der Zeit entstehen konnte. Es war ja sündhaft teuer, aber der Staat hatte beliebig viel Geld. Man ist zum Mond geflogen, also dann konnte man ja auch so ein SAGE-System bauen. Und indem man diese ganzen Standleitungen gemietet hat, das konnte sich keine zivile, aber auch, also auch keine, kein Betrieb konnte sich das leisten, derartige Technologien einzusetzen. Betrieben wurde es bis 1983, also dann wurde es dann abgeschaltet, aber weniger zur Luftraum, also es wurde natürlich zur Luftraumüberwachung eingesetzt, aber aus militärischer Sicht, wie gesagt, war das nicht das Spannende. Aber man hatte es dann da, man konnte es ja nicht plötzlich wieder abschalten, wollte man ja auch nicht zugeben, dass es im Grunde genommen Makulatur ist. Das Einzige, was Alarm ausgelöst hat, waren tatsächlich vagabundierende Vogelschwärme oder auch mal irgendwelche verirrten privaten kleinen Flieger. Aber es gab natürlich, den Angriff gab es nie, für das es gebaut wurde. Nicht zuletzt, weil die Interkontinentalraketen die atomare Abschreckung auf eine ganz andere Ebene verlagerten. Und für Raketen war das System viel zu langsam. Also in der Zeit hätte es gar nicht reagieren können. Die Raketen flogen auch zu tief. Also im Zweifel flogen sie unter dem Radar. Und dafür war das System nicht ausgelegt. Aber die Wirkung, wie gesagt, zeigten sich dann in vielen anderen Bereichen. Insbesondere von den Menschen, die daran gearbeitet haben. Wir kommen darauf zurück. Hier sehen Sie noch ein Bild von Sabre, also dem Semi-Automated Business Research Environment. Schon die Namensgebung verrät, dass es sich aus dem SAGE-System speist. Fängt auch ab 1957 an. Mit dieser IBM 7090, also der zivilen System für nicht-militärische Anwendungen. Und benutzt wurde es für Flugbuchungen, was wir heute auch kennen. Man geht ins Reisebüro und bucht einen Flug und dann sagen sie, ja, hier ist noch einer frei, ich buche das für Sie. Dann weiß man auf der anderen Seite des Landes, dass dieser Flug an dieser Stelle reserviert ist. Das war ja vorher das große Problem, wenn zwei gleichzeitig kommen. Man muss dann einmal am Tag, konnte man dann die Buchungen abchecken, ob es zu Überschneidungen kommt. Das geht jetzt in Echtzeit. Führt dann aber auch zu einem netten Effekt, wenn man in Echtzeit arbeitet. Wenn jemand sagt, er würde gerne von Washington nach New York fliegen, dann geht er in so ein Sabre-Büro und sagt eben seinen Wunsch und dann tippen die das ein, wer fliegt eigentlich von dem einen nach dem anderen Standort. Und da gibt es eine Liste, so eine Suchliste, wie man das heute von Suchmaschinen kennt. Und da war es dann sehr wichtig, dass man also für die Fluganbieter, dass man in dieser Liste nach oben kommt. So wie heute auch. Also das erste Search Engine Optimization ging dann los, das bis hin zu, dass man Mitarbeiter besticht, ja, wenn Sie hier unsere Firma bevorzugen, dann, also was auch immer, kriegen Sie einen kostenlosen Freiflug im Jahr. Hinterher ging man dazu über, das alphabetisch zu machen, aber American Airlines hatte dann immer die besseren Karten. Sodass die große Frage ist, wie wählt man eigentlich, wenn man schon so viele Daten hat, in der Echtzeit zur Verfügung hat, wie wählt man dann die richtige aus? Das Problem stellt sich da und wird dann auf ganz eigenartige, also auf ganz unterschiedliche Weise auch gelöst. Bis heute ist das Problem ja nicht wirklich gelöst. Also Google arbeitet ja ähnlich, verkauft dann einige Plätze, die halt sichtbar sind, nach oben als Werbung und andere bleiben irgendwie obskur. So, was wir hier haben als Verbindungssystem ist eine sogenannte Leitungsvermittlung, also zwischen zwei Punkten oder zwei Direction Center, aber auch bei dem Sabre war es dann ähnlich, wird eine physikalische Verbindung hergestellt. Das ist wie beim Telefon, also beim nicht digitalen Telefon. Sie sitzen am Standort A und möchten mit B telefonieren. Dann heben Sie den Hörer ab und werden mit der lokalen Fräulein vom Amt verbunden. Auch hier Frauen wegen konzentrierter, freundlicher Arbeit über den Tag. Am Anfang waren es Männer, die waren immer, also nicht immer, aber genügend waren, unhöflich genug, also wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat, dass man sie zunehmend dann durch Frauen ersetzte. Man sprach also mit dem Fräulein vom Amt und die steckte dann von meinem Telefonanschluss in den gewünschten anderen ein Kabel, sodass der Strom von meinem Telefon fließen konnte, manchmal über mehrere Zwischenstationen, bis zum Telefon von B. Und so dass dort die entsprechenden Schallwandler, also Mikrofone und Lautsprecher, in der Lage sind, den Strom zu erzeugen. Der wird übers Land transportiert und auf der anderen Seite wieder in Schall umgewandelt. Das braucht aber eine physikalische Verbindung dazwischen. Und das nennt man Leitungsvermittlung. Das Problem der Leitungsvermittlung ist, wenn es zwischen der Stadt, in der A ist, und der nächsten Stadt nur eine oder zwei Fernsprechleitungen gibt, die dann auch reserviert werden, können C und E nicht mit D und F sprechen, weil in der Zwischenzeit, ich blockiere ja die Leitung, solange ich spreche, auch wenn ich nicht spreche vor allem, ne, man macht so eine Pause, man redet ein bisschen, dann macht man gerade nichts, ist diese Leitung für mich reserviert, damit auch die Stille in Strom umgewandelt werden kann und dieses Grundrauschen übertragen wird. Das ist insofern ein Problem, je mehr Menschen telefonieren wollen und Ferngespräche führen möchten, desto mehr Ressourcen gehen dabei verloren. Wir können also aber feststellen, bis 1969 waren zivile Kommunikationsnetze zentralisiert, also in der Hand von einigen wenigen Anbietern, die die gesamten Leitungen und auch die Geräte kontrolliert haben. Sie waren analog, indem einfach nur Spannungswellen übertragen wurden. Und nicht digital wie beim SAGE-System. Das war eine große Ausnahme, auch nur, weil es militärisch gefördert war. Alle anderen Kommunikationsnetze, insbesondere Telefon, aber auch Telegrafie, war zentralisiert analog und leitungsvermittelt. Das hatte historische Gründe, es hatte kommerzielle Gründe, politische, militärische und technische Gründe, auf die ich im Einzelnen jetzt so nicht eingehe, aber die haben eine Frage. Ja, indem man sagt, so, ich mache jetzt Schluss und ich lege jetzt auf, klick. Ach, die Fräuleins, ja, die sehen ja, wenn aus meiner Seite nichts mehr kommt. Wenn ich aufhänge, dann sende ich überhaupt, also mein Mikrofon wird dann abgeschaltet und dann leuchtet da ein Lämpchen auf, irgendwie Verbindung wurde beendet. Die haben nicht mit, also offiziell haben sie nicht mitgehört. Das war witzigerweise, wo Sie darauf ansprechen. Es gab, lange war das ja manuell, der automatische Wählvermittler angeblich, ist aber eine nette Anekdote, hat ein Leichenbestatter festgestellt, dass die Aufträge immer an den Konkurrenten gingen. Und dann hat er sich mal gefragt, wie kann denn das sein? Und dann stellte er fest, dass der Konkurrent das Fräulein vom Amt bestochen hat. Wenn jemand anruft, er würde gerne mit einem Bestatter, Bestattungsunternehmen sprechen, dann leitet er an mich weiter. Und dann hat er gesagt, Moment, und der europäische Weg wäre, wir müssen das verbieten und besser kontrollieren. Der amerikanische ist, Moment, ich baue eine Maschine, um das Fräulein vom Amt zu ersetzen. Und seitdem gab es dann diese Wählautomaten, wo man automatisch selber die Verbindung herstellt. Also insofern so ganz unschuldig waren die nicht, weil sie ja zumindest die Verbindung herstellten und im Zweifel auch mithören konnten. Aber natürlich durften sie es nicht und hatten ja auch genug zu tun. Ja, also es kostete schon was, aber Arbeitskraft war ja auch billiger. Und sie, das ging durchaus, ja, ja klar. Aber Ferngespräche waren, also bis in die 70er, ich erinnere mich noch, Ferngespräche waren, also wirklich, da wusste man, da tickt so die Uhr. Es ist heute, als würden sie übers Handy nach China telefonieren vielleicht. Also da weiß man, fasse dich kurz, ansonsten geht das wirklich in die Dutzende von Dollar. Ja, aber klar, es ging schon. Aber gut, ich meine, das, wie sich das so entwickelt. Ne? Also am Anfang war es für wenige und dann gab es immer mehr. Aber das Interesse an Telefonaten, also war doch relativ groß. Es gab aber auch verschiedene Anbieter, Lokale, und es ist in den USA anders gehandhabt als in Europa, wo es ja sehr schnell verstaatlicht wurde, weil Kommunikation in Europa selbstverständlich eine Aufgabe, eine Hoheit des Staates ist. Auch das sieht man in Amerika anders, und durch den Preisdruck gab es dann ganz andere Geschäftsmodelle. Das hat sich in den letzten Jahren und jetzt inzwischen ja schon Jahrzehnten auch in Europa liberalisiert, aber wir haben immer noch so die Nachwehen der Telekom, ehemals Deutschen Bundespost, die natürlich ihre, also die hat einfach die Hoheit über die ganzen Leitungen und vermietet sie dann zu mehr oder weniger transparenten Konditionen an die anderen. In Amerika war es vielfach so, dass die lokalen Träger ihre Netze selber aufgebaut hatten, noch kommend aus der Telegrafenzeit. Dann haben sie erst die Telegrafenleitung benutzt, um dann auch Stimmen zu übertragen und entsprechend investieren konnten, und die Langstreckenverbindungen wurden in der Regel geteilt. Aber es gab auch größere Unternehmen, die wirklich auch vom Westen nach Osten ihre Masten erziehen konnten. So, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ab den 70er Jahren plötzlich ein wenn Sie das Internet anschauen, das ist ja erstmal dezentralisiert, also es gibt keinen zentralen Stecker, den man rausziehen kann. Bei so einer Telefonleitung, sobald es, also wenn wir diese Vermittlungsstation dicht machen, dann ist die Stadt halt weg vom Netz. Oder wenn ich so einen Zentralknoten da in Denver irgendwie rausnehme, dann wäre die Verbindung vom Westen nach Osten unterbrochen. So, also ein dezentrales, ein digitales Netz, was paketvermittelt arbeitet und nicht leitungsvermittelt. Das sind Begriffe, auf die ich noch kommen werde. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Und jetzt gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist historisch. Können Sie das hören? Das ist mein schönes, wahrscheinlich hat hier wieder jemand den Ton ausgedreht. Ist auch egal. Hier hören Sie den Sputnik. Ich hoffe, er hat Ihnen genauso viel Angst gemacht wie damals der amerikanischen Bevölkerung. Der Sputnik ist der erste Satellit, der von den Russen ins All geschickt wurde, oder von der UdSSR 1957. Im Grunde genommen nichts weiteres als ein reflektierender Ball. Also der konnte nicht selber senden, außer diesem Piepston, um zu sagen, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Aber er konnte reflektieren. Also wenn Sie eine Nachricht, wenn Sie wussten, wo der Sputnik ist, dann schicken Sie eine Nachricht hoch, die wird reflektiert und auf der anderen Seite wieder runter, kommt sie wieder runter, sodass man da durchaus Nachrichten über größere Distanzen schicken konnte als ohne Satellit. Viel wichtiger aber als seine technische Eigenschaft ist der psychologische Effekt, weil in Amerika nun die große Angst vor der russischen Invasion aus dem Weltall, wie auch immer, man wusste halt nicht so richtig, was diese Satelliten sollen, stand bevor. Und es war klar, in Amerika, man hatte das völlig verschlafen. Also man hatte sich mehr auf die Raketen und die atomare Abschreckung konzentriert. Aber die Vorstellung, dass da so ein Angriff bis hin zu diesen Laserwaffen und so, die dann in den Science-Fiction-Filmen auch auftauchen. Wir sind ja auch so in den 50er Jahren, wie Sie kennen vielleicht diese schlechten Science-Fiction-Filme aus den 50ern. Also die sind ja heute, die sind ja so schlecht, dass sie heute schon wieder gut sind. aber in der immer so die Bedrohung vom roten Planeten, also vom Mars, roter Planet, da vor Augen gehalten wird. Und plötzlich sind die tatsächlich auch da. Also es gibt diese Invasionsängste sehr stark. Und wiederum, das ist, wie reagiert man drauf? Dwight Eisenhower, bekannt als Präsident, der sehr wissenschaftnah ist und nicht militärnah. Also nicht so, wir rüsten auf nur, sondern die Idee ist, nein, wir müssen einfach lernen, da mitzukommen. Und gegründet wird die ARPA, das Advanced Research Project Agency, Department of Defense Directive in establishing the Advanced Research Projects Agency was signed on February 7, 1958. The directive gave ARPA the responsibility for the direction or performance of such advanced projects in the field of research and development, as the Secretary of Defense shall from time to time designate by individual project or by category. Also wir gründen eine militärisch ausgerichtete Grundlagenforschungseinrichtung, die erstmal Projekte erfinden soll, ohne gleich den militärischen Nutzen zu sehen. Also nicht gleich, wir bauen jetzt auch so einen Satelliten, sondern wir gucken mal, wie kann man Kommunikation verbessern. Problem war aber schon 2 Jahre später, wurde die zivile Raumfahrtprogramme an die NASA und militärische Raumfahrtprogramme an die Air Force, Navy und so weiter abgegeben. Das war wieder so ein internes Gerangel, wenn schon so viel Geld rausgeht, dann wollen das natürlich alle haben. Und das ARPA-Budget wurde drastisch gekürzt. Und da konzentriert sie sich auf die Förderung von diesen Grundlagenforschungen. Erst sollte alles rein, also auch Weltraum, aber dann gab es halt die NASA und die Air Force. Und die ARPA selber, also wenn Sie das mal sehen, ich meine, die ist schon sehr ausgerichtet auf militärische Projekte, Waffenbau und Satelliten, Flugzeuge, Stealth Fighter, Sea Shadow, GPS entsteht daraus. Und das ist eben in den 70er Jahren ganz überraschend, das ARPANET. Also zwischen den ganzen anderen fällt es so ein bisschen raus. Also ja, dann haben sie aber auch verschiedene Drohnen, selbstfliegende Flugzeuge, die heutzutage ja kriegsentscheidend oder kriegsmitbestimmend sind und verschiedene andere Waffen. Aber eben das für uns Interessante ist das ARPANET. Das ARPANET ist jetzt gar kein auf militärische Belange zugeschnittenes System, sondern eigentlich als der Vorläufer des Internets ein digitales Datennetz zur Unterstützung ziviler oder wissenschaftlicher Kommunikation und gar nicht so sehr militärischer. Also der historische Grund, warum haben wir jetzt plötzlich ein digitales Netz? Es gab den Sputnik-Schock, der dazu führt, dass man überhaupt erstmal sagt, wir müssen mal gucken, was kann man so machen. Und eben nicht, wir brauchen einen Abwehrsatelliten, das kam ja erst später, sondern wir müssen erstmal schauen, dass wir uns technologisch voranbringen. Und dann setzt man für die Entwicklung dieses ARPANETs, nein, noch davor, also man holt sich in dieses Grundlagenforschungszentrum, holt man sich JCR Lick leider, der interessanterweise auch am SAGE-System beteiligt war, also der hat da auch mal mitgearbeitet und kannte die Möglichkeiten von Echtzeitdatenverarbeitung und die Vorzüge, dass man diese Daten auch schnell weitergeben kann, also der Vernetzung. War selber Akustiker, und also ich glaube Psychoakustiker, arbeitete am MIT Lincoln Lab und bei Bolt, Baranek und Newman am Timesharing, was wir letzte Woche mal hatten, also an diesen PDPs von diesen DEC-entwickelten, Personal Computern kann man ja nicht sagen, aber zumindest deutlich kleineren Computern und schrieb 1960 das Buch Man-Computer Symbiosis, oder das ist ein Artikel, eine Artikelreihe, in der er beschrieb, dass der Traum ist, dass Menschen und Computer so ein symbiotisches Verhältnis eingehen. Der Computer als Erweiterung des Gehirns oder des Nervensystems und der Mensch, der sich dort drumherum oder Menschengruppen, die sich dort anschließen und mit dem Computer in so einer Form von Symbiose leben. Hier sehen Sie mal, the computer as communication device, what's in a node? Also da schrieb er von einem sogenannten intergalaktischen Netzwerk, mit dem man Computer und Menschen miteinander verbinden kann. Und das Ganze in so einer Metaphorik von, hier sehen Sie, man sieht ja aus wie so Gehirnzellen. Er steht auch in Kontakt mit den entsprechenden Forschern, also McCulloch ganz vorne, so ein Neurowissenschaftler, der ihm halt beschrieben hat, wie das Gehirn so funktioniert und wie diese Neuronen untereinander verbunden sind, und davon träumt er auch. Also wir haben hier diesen Primary Processor Computer mit Software Program und der User, der dran ist, und drumherum hat man andere Computer, die, also technisch wusste er nicht, wie das geht, aber er hatte einfach die Idee, dass da so ein Netz entstehen soll, wo alle miteinander in Kontakt stehen. Wissenschaftler vor allem, er war ja primär Wissenschaftler und gar nicht so sehr Militär, also Mann des Militärs, und arbeitet in der militärischen Forschung und überlegte sich, wie können wissenschaftliche Ideen einfach besser transportiert werden. und wie kann man die Ressourcen des einen benutzen, um mit dem anderen zugänglich zu machen. So, das ist so sein Ausgangspunkt und seine Ausgangsvision, ohne zu wissen, wie man es technisch umsetzt, aber er bekam halt die Möglichkeiten, in der ARPA das IPTO zu gründen, also das Information Processing Technics Office, deren erster Leiter er wird, in dem dann auch die Idee entsteht, okay, wir brauchen so ein Netz, wir müssen das irgendwie haben. Der nächste Leiter ist dann Ivan Sutherland, den haben wir letzte Woche gesehen, weil er dieses Sketchpad gebaut hat, also dieses erste grafische Programm an der TX2. Und dann kommen Bob Taylor und Lawrence Roberts, die wiederum Projektleiter und Chefentwickler des ARPANET sind. Also das IPTO ist zunächst mal, also Information Processing ist ja so ziemlich alles, also ein ganz allgemeines Office, aber wird dann sehr schnell darauf spezialisiert sein, das ARPANET zu entwickeln und auch zu verwalten. Also das ist so der visionäre Grund, da ist jemand, der Macht und Einfluss hat und auch die Mittel und der sagt, wir brauchen ein Netz, damit Menschen miteinander kommunizieren können. Und das ist erstmal was Gutes, nicht? Da kommt auch was Vernünftiges bei rum. Das hilft unseren Wissenschaftlern, sich besser zu vernetzen und aus vernetzten Wissenschaftlern entsteht dann neue Forschung. Das ist so der Geist der ARPA in der Zeit gewesen. Wie können wir die Forschung voranbringen und nicht, wie können wir das nächste Waffensystem bauen? Das war ganz nett, weil diese Waffensystembauer, die waren halt jetzt in der Navy und da waren wieder bei den alten Truppeneinheiten, beziehungsweise die zivile Raumfahrt, die sagt, wie können wir Raketen bauen, die zum Mond fliegen zum Beispiel. Die waren bei der NASA und was der IPTO üblich blieb, waren dann eben ganz grundlegende Fragen, wie kann man Wissenschaft vernetzen. So, und dann gab es natürlich den technischen Grund, was Len Kleinrock schon 1959 in seiner Dissertation geschrieben hat, was wir bei der Leitungsvermittlung auch gesehen haben. Zwei Leute telefonieren miteinander und blockieren eine Leitung. Jetzt nehmen wir an, die wollen halt mal zwei Stunden tauschen, die sich über das Letzte aus und zwischendurch gibt es irgendeinen Notfall auf einer anderen Farm. Der will nur ganz kurz das Krankenhaus anrufen, kann es aber nicht, weil die Leitung blockiert ist bis zur nächsten größeren Stadt. Und das ist ein Problem, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen haben, die aber vernünftig verteilen müssen. So, und zwar so, dass möglichst, also der eine sein langes Gespräch führen kann, aber andere die Gelegenheit haben, ein kurzes zu führen. Er entwickelt die Warteschlangentheorie, was bis heute ein ganz verbreiteter Zweig in der Mathematik ist und auch in der Informatik, weil es die Grundlage für Netzwerkkommunikation ist. Sie können damit aber auch so Dinge wie Warteschlangen am Supermarkt beschreiben. Und da kennen Sie auch dieses Phänomen, da hat jemand diesen großen Wagen, Sie möchten aber nur eine Flasche Wasser kaufen, dass Sie dann kann ich mal kurz vor, das geht auch ganz schnell. Und es gehört auch zum guten Ton, dass man ein oder zwei lässt noch mal vor, wenn man einen großen, vollen Wagen hat, weil man weiß, mein Bezahlvorgang dauert jetzt irgendwie 5 Minuten, der da dauert aber nur irgendwie 20 Sekunden. Und es ist, also mich kostet es wenig, aber der muss nicht mehr so lange warten. Und in der Summe warten wir weniger. Denn wenn der hinter mir steht, muss ich sowieso die 5 Minuten warten, bis ich durch bin, er aber auch. Da warten wir zusammen 10 Minuten. Wenn ich ihn vorlasse, warte ich 20 Sekunden länger, er auch. Und zusammen warten wir aber nur unter 6 Minuten. Insgesamt, also für mich dauert es zwar ein bisschen länger, aber insgesamt für das Gesamtsystem hat sich die Ressource Kassiererin besser verteilt. Und das wird hier mathematisch begründet, also sehr ausführlich, wie man ideal ein Kommunikationsnetz aufbauen müsste, damit die zur Verfügung stehenden Ressourcen, in dem Fall die Telefonleitungen, beziehungsweise die Knoten, an denen die Telefonleitungen auch sitzen, optimal ausgenutzt werden. Und das ist eine mathematische Begründung, die also auch Bestand hat, in der interessante Entwicklung auch vorwegnimmt und auch deswegen, wegen dieser Dissertation und seinen Arbeiten daraufhin zur IPTO gerufen wird und gesagt, okay, wir brauchen einen technischen Berater, der uns hilft, dieses Netz auch wirklich umzusetzen. So, und dann gibt es den militärischen Grund, der interessanterweise, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so aktuell ist, aber das war in den 90er Jahren, las man überall, das Internet wurde gebaut, um einem atomaren Erstschlag standhalten zu können. Das war das Argument von Paul Barron, der 1964 sich Gedanken machte, wie kann man ein Kommunikationsnetz bauen, das einen atomaren Erstschlag übersteht. Der war bei der RAND Corporation, also Research and Development heißt die auch. Das ist ein militärischer Think Tank, den es bis heute auch gibt. Und war da angestellt als Ingenieur und überlegte sich halt, okay, wie kann man Kommunikation verbessern? Und er beschrieb On Distributed Communication, ist so eine Artikelreihe, auch die steht im Netz, schon sehr lange steht die im Netz. So, und da beschrieb er verschiedene Formen der Kommunikation. Es gibt die zentralisierte die zwar flott funktioniert. Problem ist aber, wenn eine Bombe auf dieses Zentrum fällt, dann ist das gesamte Netz hinüber. Ist also sehr ungünstig. Aber so funktioniert eine Telefonleitung innerhalb einer Stadt. Wer dieses schafft, das Zentrum herauszunehmen, da ist die ganze Stadt lahmgelegt. Dann gibt es die Decentralized, wo es dann einige Knoten gibt, die eher, sagen wir mal, das Telefonsystem eines ganzen Landes beschreiben. Es gibt lokale Zentren und tatsächlich können die auch ausgebombt werden, aber dann stirbt nicht gleich das ganze Netz, sondern eben nur die Knoten, die in diesem lokalen Zentrum hängen. Aber er schlug vor, es gibt auch die Distributed Form, also wo jeder Knoten mit 3 bis 4 Nachbarn oder manchmal auch nur 2, aber mit irgendwas zwischen 2 bis 5 Nachbarn verbunden ist. Und der Vorteil ist hier, wenn Sie einen Knoten rausnehmen, muss das Netz so gebaut werden, dass es einen anderen Weg finden kann. Er berechnet sogar, wie groß muss die Redundanz sein, also wie viele Nachbarn muss jeder Punkt haben. Und Sie sehen, also bei einem, da ist der Zuwachs noch enorm, bei 2, 3, 4, da geht's, aber man kann sagen, ab 4 lohnt sich der Aufwand nicht mehr. Also 1, 2, 3, 4, da geht's noch, 5 geht vielleicht auch noch, aber darunter, es kostet ja viel, im Durchschnitt 5 Nachbarn zu haben, aber der Effizienzzuwachs wird dann geringer. Das wird genau berechnet und schreibt dann halt, okay, damit haben wir ein robustes Netz, was einen atomaren Schlag überstehen kann. Damit ist dann die Befehlskette noch aufrecht und man kann tatsächlich auch den Rückschlag planen. Das waren seine Überlegungen. Problem ist aber, wie macht man sowas? Also das kann kein Telefonamt sein, nicht? Also man kann eine Nachricht nicht über so viele Knoten schicken, weil dadurch an jedem Knoten entsteht neues Rauschen, sodass eine Nachricht nie vernünftig ankommt. Also sagt er, okay, wir machen es digital. Ich habe eine Idee, wir nehmen Computer, wir machen es digital und Paketvermittler. Also wir schicken so kleine Datenpakete durch das Netz und die finden sich so automatisch ihren Weg. Das sogenannte Hot Potato Routing. Also jeder guckt, ist das für mich? Nein, das ist wie eine heiße Kartoffel, wird sofort an den Nachbarn weitergereicht. Einer wird schon wissen, wo es hingehört. Das ist so die Idee, die er hat. Er stellte das den Mitarbeitern von AT&T vor, also der Telefonfirma. Und die sagten ihm, auf einer Skala von 1 bis 10 geben wir ihre Idee den Wert -5. So was Blödes haben wir noch nie gehört. Digitale Vermittlung von Daten kann überhaupt nicht klappen. Kann es auch nicht mit analoger Technik, weil man redet immer von Strom, von Verstärkern, von Relais und man wusste, so viele Knoten zeugen nur Störungen und ein System, was sich selbst organisiert, kann nur im Chaos enden. AT&T dachte noch in dem ersten und in dem zweiten Modell und da war klar, wir brauchen ein Zentrum, was das alles im Griff hat, wir nämlich, was auch die Leitung kontrolliert und wir buddeln uns halt 20 Meter unter die Erde, dann kann uns nichts passieren. Das führte dann dazu, dass Barron seine Ideen wieder in den Schreibtisch packte und sagte, also die sind alle zu blöd hier, mit denen rede ich nicht weiter und andere Sachen machte. Und dieses Papier, was ja durchaus vieles dessen beschreibt, was das Internet später ausmacht, lange Zeit verbuddelt bleibt. Aber das ist das, was dann ausgepackt und gesagt, das Internet entstand, um gegen atomare Angriffe sicher zu sein, tat es nicht, aber dieses Argument spielte dann später schon noch eine Rolle. So, und dann gab es in London Donald Davies am National Physical Laboratory, der 1966 ein nationales Netz plante, um wiederum Forschungseinrichtungen in United Kingdom dazu verbinden. Also der hatte eine ganz nationale Vision, die bezog sich jetzt nur auf die englische Insel. Gebaut wurde das nie, weil das auch wieder zu teuer war und Sie erinnern sich auch an die Maschinen aus dem 19. Jahrhundert, also, wie hieß er? Ich habe den Namen vergessen. Können Sie mir weiterhelfen? Wahrscheinlich nicht. Hatten wir im vorletzten Mal. Sie werden es finden, nicht? Also, der auch gesagt hat, ich habe hier die tolle Maschine, die Differential Engine. Und die Analytical Engine, die nicht gebaut wurde, weil wiederum die englische Regierung sagt, zu teuer, zu kostspielig. Und das war Donald Davies auch. Also die Vorstellung, dass es hier so ein dezentrales Netz gibt, was parallel zum Telefonnetz lief, das gefiel der englischen Regierung nicht, sodass sie dann ein Knotennetz mal aufbauten. Aber im Grunde genommen seine Vorstellung, wir können dort Computer miteinander verbinden und diese ganze Angelegenheit durch die Netze wird benutzerfreundlich. Also wir können die Ressourcen, die wir haben, besser ausnutzen, indem man einen Computer benutzen kann, der im Nachbarort steht. Das war das Argument der Benutzerfreundlichkeit oder der ergonomische Grund, wurde wiederum von der englischen Regierung gestoppt als zu unkontrollierbar. Aber er hatte ähnliche Ideen wie Paul Barron, sagte, okay, wir müssen das paketvermittelt machen, nicht leitungsvermittelt, es muss digital sein. Und das wurde dann später tatsächlich wieder aufgegriffen. So, Thomas Merrill und Lawrence Robert, die verbinden wiederum am Lincoln Lab diese TX2, also den Nachfolger der TIXO, des Whirlwinds, mit dem System Development Corporation Q32, einer anderen Maschine. Also 1966 werden zwei Computer zum ersten Mal, also zum ersten Mal nicht, wir wissen ja, im Sage-System gab es das schon, aber jetzt zwei wissenschaftliche Rechner zum ersten Mal miteinander verbunden. Und Thomas Merrill führt den Begriff Protokoll ein. Protokoll nicht im Sinne einer Mitschrift, sondern im Sinne eines geregelter Kommunikationsablaufs, wie man das auch beim diplomatischen Protokollen kennt. Erst wird der rote Teppich ausgerollt, dann gibt es die Salute und dann die Begrüßung. Das nennt man ja auch Protokoll. Und so wird das auch für Computer benutzt. Wenn zwei Computer miteinander reden, müssen die wissen zu jedem Zeitpunkt, okay, das Bit bezeichnet die Adresse, dieses Bit ist für den Inhalt und so weiter. Und das im sogenannten Header wird das alles festgelegt. Und hier haben Sie mal, ohne dass man das jetzt im Einzelnen durchgehen muss, so dass das erste Kommunikationsprotokoll, was aufgebaut wird. Sodass wir ab 1966 die ersten experimentellen Verbindungen zwischen zwei Rechnern haben über Telefonleitungen. Und 1967 dann das IPTO, das Principal Investigator Meeting, einberuft, also ARPANET Design Sessions. Und Roberts dort vorschlägt, jeden Rechner durch eine eigene Software mit dem Netz zu verbinden. Also wir müssen auf diesen Rechnern, die in den verschiedenen Forschungszentren stehen, eine spezielle Protokollsoftware ausführen und die wiederum verbindet sich dann über die Telefonleitung mit den Nachbarnetzen. Das findet wenig Zustimmung, weil die Rechner, das waren ja so die Juwelen da der einzelnen Rechenzentren, die sagen, okay, ich werde auch keine Ressourcen meines Rechners aufgeben, um dieses ominöse Protokoll laufen zu lassen. Also das war 1967, scheiterte dieser Vorschlag an der Hartnäckigkeit der Rechenzentrums oder der Leiter dieser Großrechner. Wesley Clark hingegen, der wiederum eigentlich auch eine wichtige Figur ist bei der Entwicklung des Personal Computers, hier sehen Sie mal 62 mit einem recht kleinen Rechner, der schlägt vermittelnde Computer vor, also zwischen diese Local User oder die Executive Systems packen wir noch zwei, wie sehen Sie auf der rechten Seite, packen wir noch zwei kleine Computer, die miteinander im Grunde genommen diese Aufgabe der Protokolle übernehmen. Die sogenannten IMPs, also Interface Message Processors. Das wiederum gefällt allen sehr gut, weil sie jetzt ihren Rechner nicht mehr auslasten, also der wird nicht mehr belastet und sie kriegen noch einen zusätzlichen Rechner in ihren Schrank oder in ihren Stock, sodass man im Grunde genommen mehr hat als vorher. Und Geld spielt ja bei der ARPA erstmal keine Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle, sodass man sich entschließt, sowas zu bauen. 1967 im Oktober schlägt dann Roberts die Ziele und Prinzipien dieses ARPANET vor. Load Sharing, Message Service, Data Sharing, Program Sharing, Remote Services, das soll angeboten werden. Also Leistung wird aufgeteilt, wenn einer sehr viel arbeiten muss, dann kann ein Nachbarcomputer das übernehmen. Message Service, also dass man sich Nachrichten schicken kann. Data Sharing, dass man auf gemeinsame Daten zugreifen kann oder dass man Daten mit anderen Einrichtungen teilen kann. Program Sharing, dass man Software woanders ausüben kann. Der Rechner ist spezialisiert auf geologische Daten und dieser ist auf Bevölkerungsstatistik. Wenn aber der Geologe mal was zur Bevölkerung wissen will, muss er nicht die Software bei sich und die Daten haben, sondern er greift einfach auf den anderen Rechner zu, sogenanntes Program Sharing oder im Remote Service, also dass ich im Grunde genommen den Dienst dort hinten ausführe und bei mir nutze. Heute nennt man das eine Cloud, E-Mail, also das sind alles so Begriffe, die sich so durch die Netzwerkgeschichte durchziehen und jeweils anders genannt werden. So, der Larry Roberts trifft Rogers Cantlebury vom britischen NPL, also da, wo Donald Davis arbeitet, und hört von den Arbeiten von Davis. Und wieder witzigerweise, weil Cantlebury hatte von den Arbeiten von Paul Barron gehört, weil der die mal irgendwo vorgestellt hat, sodass Paul Barrons Arbeiten nach England gelaufen sind und über England dann wieder ans IPTO gekommen sind. After the Gatlinburg meeting, Roberts read the Rand work, also the Rand work, and met with Barron. Also jetzt trifft Roberts erstmal Paul Barron. Although the UK work conceived Roberts to use higher speed lines, also wir benutzen jetzt Hochgeschwindigkeitsleitungen, And to use the word packet, the RAND work had no significant impact on the ARPANET plans and Internet history, schrieb Larry Roberts selber in seinem rückwirkenden Blick, wie entstand das Internet. Es ging in den 90er Jahren sehr stark darum, war das Internet jetzt eine militärische Entwicklung oder nicht? Wurde es gebaut auf, weil, wenn Sie mal bei der RAND nachlesen, ist Paul Barron the father of Internet. Die tatsächlichen Erbauer des ARPANETs und des späteren Internets also bestreiten das bis heute, dass also Paul Barron die Grundlagen gelegt hat. Er hat dieses Paper von ihm, das hatte schon gute Ideen, aber die Idee des ARPANETs war es nicht, ein militärisches Netz zu schaffen. Dafür funktioniert es auch nicht vernünftig. Also das ist ja durch seine Dezentralität, das sind ja genau die Probleme, die wir heute haben. Militär regelt Kommunikation. Das konnte das SAGE-System. Sie hatten Direction Center und da konnte man sagen, was geht raus, was geht rein, wen geht was an. Das ist auch die militärische Logik. Im Grunde genommen, dass es ein kontrollierendes Zentrum gibt. Und wenn es keinen Mittelpunkt gibt, also zumindest die Direction Center sind fest in militärischer Hand. Was wir heute erleben, dass selbst das Militär es ja nicht schafft, militärische Geheimnisse im Internet zu halten, widerspricht ja völlig der militärischen Logik. Und das Militär hätte niemals so ein System gebaut, das derartige Lücken auflässt. Insofern ist es auch ein guter Grund, davon auszugehen, dass das Internet keiner militärischen Logik gehorcht. Oder nur sehr gering. Aber natürlich ist die Geschichte, die Militärgeschichte und Computergeschichte hängt eng miteinander zusammen. So, und jetzt haben wir so Ende der 60er Jahre diesen Point of Break-Even, also wo Communication Cost geht runter, Computing Cost geht auch runter, aber Computerkosten fallen schneller als Kommunikationskosten. Und Ende der 60er Jahre wird genau das unterschritten, wo man sagt, es ist billiger über Computer zu kommunizieren als über Telefonanlagen, weil einfach Computeranlagen billiger werden. Wir brauchen die Leitungen, aber wir brauchen nicht die Vermittlungszentralen. Und so, dass man jetzt auch ernsthaft darüber nachdachte, beziehungsweise beim ARPANET war es beschlossene Sache, wir arbeiten nicht mehr mit Leitungsvermittlung. Also wir reservieren nicht mehr diese Leitung, sondern wir arbeiten mit kleinen Paketen. Wir teilen Nachrichten auf in Pakete und jeder schickt sein Paket, wenn er dran ist. Und das können Sie sich vorstellen, bei der Kassiererin an der Kasse, dass sie nicht nur sagen, okay, du gehst mal vor und danach blockiere ich die Kasse, sondern dass sie nach jeder Ware gucken können, die sie durchmitten, gibt es jemand anders, der eine andere Ware hat. Dass im Grunde genommen 10 Leute gleichzeitig die Kasse benutzen können und ihren Warenstrom da zusammenmischen und auf der anderen Seite wieder rausgreifen. Also jede Ware kriegt noch ein Etikett, ist von mir, wird dann auf die Kasse gelegt und entsprechend vorne durchgezogen. Je mehr Leute gleichzeitig dieses Transportband benutzen, desto länger dauert es, aber wiederum kürzer, als wenn alle warten, bis einer durch ist. Und das ist das Grundprinzip der Paketvermittlung. Die Pakete sind auch noch gleich groß, aber jedes Paket hat seine Adresse und jedes Paket hat seinen Absender und das System oder das Netz selber kümmert sich darum, dass es richtig zugestellt wird. Diese IMPs, nicht diese Interface Message Processors, die kümmern sich darum, dass das zugestellt wird. Gebaut werden sie zufällig von Bolt, Baranek & Newman, also das ist die Firma, bei der Licklider gearbeitet hat und die dann zufällig die Ausschreibung gewann, diesen Millionenauftrag an Land zu ziehen. Gegründet von Richard Bolt und Leo Baranek, established a small acoustic consulting firm and soon added a former student of Bolt, Robert Newman. Also deswegen Bolt, Baranek & Newman war eigentlich eine Firma, die so akustische, psychoakustische Systeme baute, aber dann diesen Auftrag bekam, baut uns diese IMPs. Und sie benutzten keine PDP, sondern eine Honeywell DTP 516. Und ab 1969 werden die ersten Interface Message, das waren diese kleinen Rechner, die an den großen dranhingen und über die Kommunikation regelten. So, und damit entsteht das ARPANET, geht dann sozusagen an den Start 1969. Und sofort 1969 gibt es auch was das Internet bis heute, weiß ich nicht, aber es prägt es eigentlich immer noch, die sogenannten Request for Commons. Wie standardisiert man eigentlich ein dezentrales Netz? Also es gibt ja keinen wirklichen Chef, die IPTO hat es, aber man hat dort verstanden, dass es nicht darum geht, dass der höchste Dienstgrad auch der klügste ist, sondern der klügste ist der klügste. So dass man sagt, wir wollen lieber gute Beiträge von Leuten, egal wo sie sind, und nicht von oben herab sozusagen der militärischen Befehlskette folgend technische Standards vorgeben, selbst wenn die nichts taugen. So das eingerichtet wird von Steve Crocker, das erste wird geschrieben Request for Comment. Und das ist der Name für technische Standards, ist aber auch Programm, Denn jeder war, der mitmachen wollte, und das waren gar nicht so viele in der Zeit, aufgefordert, hier bitte einen Kommentar abzugeben. Also hier wird geschrieben, okay, Network Working Group Request for Comments 1, Title Host Software. Also wie sieht diese auf den IMPs laufende Software aus? Das ist das Erste, das ist auch das Wichtigste. Wie ist eigentlich das Routing organisiert? Und jeder konnte da mitschreiben. Von John Postel wurde das dann weitergepflegt, so ein Internet-Guru, wie man ihn ja auch ansieht. Und Sie sehen, also wenn Sie sich so ein bisschen auskennen, in diesen RFCs wird IP, FTP, TCP, IRC, PPP, URLs, also alles so three-letter-words, die man so aus dem Netz kennt, ob Sie jetzt wissen, was sich dahinter verbirgt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das wird alles in diesen RFCs festgelegt. Das sind E-Mail, File-Transfer, überhaupt die gesamte Struktur des Internets, steht alles da drin, können Sie auch im Netz nachlesen. Natürlich wurde das dann irgendwann geschlossen, als dann zu viele das ernst nahmen, sagen, Request for Commons heißt, ich versuche mal mein Firmenprojekt dort als technischen Standard zu etablieren, wurden die Request for Commons irgendwann abgeschlossen und sind jetzt wieder stärker zentralisiert. Aber in der Anfangszeit profitierte das gesamte Netz davon, dass Kompetenzen überall verteilt waren, aber auch eingeholt wurden. Hier sehen Sie dann auf eine Serviette hingekritzelt und jetzt wieder eingescannt den ersten Knoten. Der besteht aus zwei, nicht? Sie haben immer den einen Host, in dem Fall ist ein Sigma-Rechner, und ein IMP. Immer an so einem quadratischen Host ist ein runder IMP angeschlossen. Und das erste Netz, Dezember 69, besteht aus vier Knoten. Also was haben wir da? Steht gar nicht dran. Doch, UTRM, also wo die entsprechenden stehen. Also das kann ich jetzt nur noch schwer sehen. Also University of California, Los Angeles, da sitzt Len Kleinrock, am SRI, da sitzt Douglas Engelbart, am Stanford Research Institute, UCBS und in Utah, da sitzen diese verschiedenen Namen, die wir bislang haben. Sie sehen, das Ganze entsteht im Westen der USA, aber ist recht erfolgreich. Also diese vier, das sind ja vier Forschungseinrichtungen, die probieren das aus und innerhalb weniger Jahre wächst dann diese Topologie. Hier sehen Sie die verschiedenen anderen, im Lincoln Lab, am MIT, in Illinois, in Utah. Viele der Rechner, die ich Ihnen in den letzten Wochen vorgestellt habe, die tauchen hier auch in der einen oder anderen Form wieder auf oder die Standorte. So viele gab es ja nicht in der Zeit, die sich in solchen Projekten beteiligen konnten. Aber im Wesentlichen waren es Forschungseinrichtungen und Universitäten. Das Militär machte hier kaum mit oder eben nur über so Außenstellen wie B.B. Bolt, Baronick Newman oder hier die Rand Corporation ist mit BBN verbunden. Das ist militärisch. Sie sehen auch immer, in dem Fall sind die IMPs hier die quadratischen, Sie sehen auch immer, welche Rechner da angeschlossen waren, also sehr viele PDPs, weil wiederum die PDPs billig genug waren, um von den Forschungsinstituten auch gekauft zu werden. Also da greift das alles so zusammen, dass Anfang der 70er Jahre eben dieses Computernetz entsteht und ohne dass jetzt IBM oder diese großen Großrechneranbieter da wesentlich beteiligt wären. 71 sieht man auch, wo sind diese angeordnet. Nicht im Westen hat man ein Zentrum und im Osten und diese Telefonverbindungen, die vom einen ins andere gehen. Sie sehen aber auch so richtig, distributed ist das Netz jetzt noch nicht. Also wenn Sie Illinois abschießen, ist schon das halbe Netz, also die halbe Verbindung von Westen nach Osten lahmgelegt. Insofern ist es erst in den Anfängen, dass es sich wirklich verteilt. Wir haben jetzt hier so ein decentralized Netz. Also wir haben zwei Hauptknoten, einen im Westen, einen im Osten. Aber es ist durchaus möglich, wenn eben das MIT mal einen Stromausfall hat, dass dann die Nachrichten vom Lincoln Lab zu BBN irgendwie über Carnegie laufen, also über die andere Seite. Das wäre mit Telefonleitungen, wäre das gar nicht gegangen, weil man das gar nicht vorgesehen hatte. Also wenn da irgendwie in Boston was lahmgelegt wäre, hätte man gesagt, Sie können da jetzt nicht hin telefonieren, warten Sie, bis wir das wieder repariert haben. Netzdienste fangen auch in den Anfang der 70er an. Man dachte ja zunächst, dass das Hauptding ist irgendwie eben Remote Job Entry oder Sharing von Daten und Diensten. Das war ja so der Traum, mit dem das Ganze angetreten ist. Was sich 1971 ergibt, also was wir hatten, ist File Sharing, dass man Dateien auf der einen Seite hochlädt, von der anderen runterlädt. Machen Sie heute alles über www, aber 71, das www ist ja noch 20 Jahre weit entfernt. Das war durchaus üblich, dass man Protokolle, also jetzt Mitschriften oder Sitzungsnotizen und so, die lädt man hoch, aber auch Software und Dokumentation, Projekte und Berichte auf der einen Seite hochlädt und auf der anderen runterlädt. Und dann kam Ray Tomlinson auf die Idee zu sagen, okay, das wäre doch gar nicht schlecht, wenn ich jetzt ein neues Manual hochgeladen habe, dass ich ihm kurz sagen kann, meinem Mitarbeiter, okay, da gibt's jetzt dieses neue Dokument, was ihr euch runterladen könnt. Und wir verschicken das und der schreibt da dem RFC 385, schreibt da E-Mail als Dienst, eigentlich so als Ankündigung für neue Files. So, und interessanterweise, nicht, er schreibt dann auch so, Texte erst eine E-Mail, einmal mit den Fingern über die obere Tastaturzeile gerollt, quer die OP. Heute hat er gesagt, also wenn ich gewusst hätte, welche historische Bedeutung dieser Text hat, hätte ich mir was Besseres einfallen lassen. So, Morse, der What has God has wrought, also was, an was Gott gedacht hat. Das war die erste Telegramm von Morse, weil der wusste, da, also hat er jetzt was Historisches geschaffen. Tomlinson wusste das irgendwie nicht. Das ist ein bisschen wie SMS. SMS war ja ursprünglich gedacht so als Service-Message. Und dann merkte man, ganz viele Leute nutzen das, weil die Kommunikation war zu teuer. Also ein Anruf kostete zu viel Geld. Aber mal kurz zu schreiben, komme in 10 Minuten, das machte man halt per SMS. Und SMS wurde dann, also es ist ja unglaublich teuer im Vergleich zu dem, was es ist, also welche Datenmengen da transportiert werden, entwickelte sich aber in der Anfangszeit des Mobilfunks zum Hauptmedium und bis heute ja auch. Also heute hat man halt dieses Chat als SMS, nee, SMS als Chat getarnt, aber es ist ja doch ein ganz wesentlicher Kommunikationsdienst. Und so wurde E-Mail dann auch recht schnell missbraucht. Da wurden nicht nur angekündigt, dass neue Daten zur Verfügung stehen, sondern dass es eine Geschäftsversammlung gibt oder eine Weihnachtsfeier und was man denn dem Chef zum Geburtstag schenkt. Und wie immer, wenn Kommunikationsmedien zur Verfügung stehen, werden sie sofort für persönliche Dinge gebraucht. Und das funktionierte sehr viel besser mit E-Mail als mit Files. Da konnte man ja auch irgendwelche Briefe irgendwo ablegen. Aber E-Mail war schnell, es war irgendwie automatisch, es landete automatisch in den Briefkasten. Man musste eben nicht sagen, hier, wir schauen uns das an. Und wurde zu dem Kommunikationsmedien, ihre Generation sieht das ja schon wieder alles anders, aber oder vielleicht ihre schon gar nicht mehr, weiß ich nicht. Aber E-Mail habe ich gelesen, ist inzwischen so ein alte Leute-Medium. Und alle arbeiten nur noch über diese Messaging von sozialen Netzen, also so die heute 14-Jährigen, und finden E-Mail eher lästig, zu langsam, man kann nicht viel damit machen und so. Aber E-Mail war lange Zeit, war das also die große Nummer. Und was Sie hier auch noch sehen, ist übrigens an der PDP-10, an der bei Bolt, Berenger & Newman Tomlinson seine erste E-Mail verschickte, wurde 1975 das erste Video-Adventure-Spiel geschrieben. Auch das wiederum, das waren auch wieder die gleichen Leute, also den Will Crowther, den sehen Sie auch hier im Team der, Will Crowther ist da einer der untere, sehen Sie in dem Team von der BBN Imp-Erstellern. Und der hat eben bei BBN an der PDP-10 das erste Computerspiel geschrieben, aber zur Geschichte der Computerspiele werde ich in dieser Vorlesungsreihe nicht viel sagen. Ist nur interessant, wie sich das personell, aber auch technisch immer an sehr wenigen Zentren kristallisiert, was natürlich auch historisch begründet ist. Also das waren so alle wesentlichen Figuren, die wir in den letzten Wochen getroffen haben, die sitzen an einem dieser Orte, kann man sagen. Und das ist auch kein Zufall. Interessanterweise gibt es auch in Europa Bemühungen, die digitalen Netze voranzubringen. Louis Poussin in Frankreich besucht 1970 die Bolt, Berenger & Newman und sagt, tolle Idee, wollen wir auch haben, und entwickelt die Idee eines nationalen Netzes in Frankreich und hat was ganz Tolles, nämlich Datagramme und logische Adressierung statt virtuellen Leitungen, kommt in der nächsten Folie. Ist eine ganz interessante Entwicklung, ist allerdings, also bei Datagramm werden die Pakete unabhängig voneinander geroutet. Bei virtuellen Leitungen sagt man, okay, von da nach da nehmen wir immer die gleiche Leitung, aber wir mischen die einzelnen Pakete. Also ich zeige es Ihnen mal hier ist schon die Folie. Also von A nach D ist die rote Leitung und von C nach B, das ist ähnlich wie bei der Kasse. Wir einigen uns auf, alle benutzen dieses Förderband an der Kasse. Und hier läuft das auch. Wir müssen alle über diese Leitung laufen. Die ist nur virtuell, weil sie im Grunde genommen hat A und D haben das Gefühl, sie reden in Echtzeit miteinander und C und B auch. Aber die Leitung wird geteilt. Deswegen spricht man von einer virtuellen Leitung. Bei virtuellen Leitungen, da liegt die Verantwortung bei dem Netzbetreiber. Der muss dafür sorgen, dass diese beiden Hauptknoten miteinander verbunden sind. Und wer die Leitung kontrolliert, kontrolliert damit auch die Kommunikation. Louis Poussin sagt, nein, wir machen das anders. Jedes Paket ist für sich selbst verantwortlich und jedes Paket sucht sich automatisch den besten Weg. Das wird Die Überlegung gibt es, wird vom französischen Staat blockiert, weil er sagt, Momente mal, wenn jedes Paket für sich selbst verantwortlich ist, wo sind denn dann die Paris und sehr zentral Frankreich, wo ist denn dann unser Einfluss? Wir wüssten schon gerne, wo die Pakete sind und wir möchten auch, dass die Leute unsere Infrastruktur kaufen und nicht etwa eine eigene aufbauen, über die die Pakete ja dann auch gleichberechtigt fließen können. Also stoppt der französische Staat jede Entwicklung Mitte der 70er Jahre, 76, und sagt, nee, die Idee war ganz nett, aber wir bauen was Neues auf. Das sogenannte X25-Netz, was entwickelt wurde und was der große Streit ist zwischen der Zentralität und Nichtzentralität. Daraus entsteht Minitel, BTX in Deutschland, DATEX-P. Also es sind so Dienste, die in den 80er Jahren, ich komme aber noch darauf zu sprechen, in den 80er Jahren dann groß werden und die vor allem so dem europäischen Wunsch der zentralen Kommunikationskontrolle entgegenkommen. Da ist der Netzbetreiber für die Kommunikation verantwortlich und Netzbetreiber in Europa waren halt staatliche Unternehmen. Im Gegensatz zu USA, wo es eben darum ging, wir wollen die Kommunikation verbessern und was die machten, sie schauten sich nicht fürs ARPANET, aber fürs Internet dann bei Louis Poussin diese Datagramm und logische Adressierung ab und bauten die neue Architektur. Also hier sehen Sie es mal nicht, die virtuellen Leitungen, die belassen die Verantwortung im Netz. Und hier sehen Sie das gegen das Modell, was auf virtuellen Leitungen basiert, Paket vermittelt, aber virtuell, das sogenannte X25. In Deutschland hieß es dann DATEX-P, P wie Paket vermittelt, also von der Bundespost. Transpac ist die Fassung in Frankreich. Und hier sehen Sie im Grunde ein ganz ähnliches Diagramm, egal ob es jetzt ein Speichergerät ist oder so ein Teleprompter oder ein kleiner Personal Computer. Der läuft über alle über eine Leitung und die werden halt so gemischt. Nicht? Hier haben Sie die verschiedenen Waren auf einem Förderband. Allgemeine Netz der Deutschen Bundespost, das ist also diese zentrale Idee, steckt immer noch drin. Also in der Mitte, alle Diagramme fließen in der Mitte bei der DBP zusammen. Und die kümmert sich dann darum, machen Sie sich keine Sorgen, alles wird gut, dass das bei seinem Ziel ankommt. In Frankreich, wie gesagt, hieß es Minitel, ab 74 wird es ein Prototyp. Und als sich herausstellte, okay, Prototyp klappt, wurde dann auch das Zikladennetz gestoppt und gesagt, nee, wir machen weiter mit Minitel. Ab 81 Testbetrieb mit Kunden und ab seit 83 war es dann Regelbetrieb. Ich weiß nicht, ob Sie BTX kennen, wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist, Sie kriegen hier in dem Fall vom französischen Staat dieses Gerät kostenlos, also geliehen, nicht geschenkt. Aber kostenlos wurde die Hardware zur Verfügung gestellt. Und eben, wenn Sie darauf verzichten, ein Telefonbuch zu kaufen, die müssen ja auch gedruckt und verteilt werden, kriegen Sie halt statt Telefonbuch, kriegen Sie so ein Minitel. Und die Idee beim Minitel war, Sie können Ihre Informationen, also gerade Telefoninformationen abgreifen und sagen, okay, ich rufe da jemanden an, aber auch so kleine Messages schicken. Und es gab diesen Kiosk-Mode, also Sie konnten auch Dienste anbieten. Sie konnten zum Beispiel Waren verkaufen. Und der Hauptgrund, dass sich das Minitel so hielt, war einerseits die kostenlose Hardware, das Telefonbuch und das Minitel Rose. Minitel Rose sehen Sie unten rechts, 3615 Uller, weil nämlich sehr viele Erotikanbieter auch großflächig in Frankreich warben, dass man halt Uller, da musste man das entsprechend eintippen auf die Tastatur. 3615 war so die Vorwahl für den Kiosk-Modus und das war sozusagen wie so oft in der Mediengeschichte, Pornografie verkauft einfach Medienformate. Oder sorgt dafür, dass sich bestimmte gegen andere durchsetzen, weil sie sich früher diesen Markt öffnen. Und das war bei Minitel auch so der Hauptgrund. Es gab die Möglichkeiten des Online-Bankings, der Flugbuchung, Sportwetten, Wettervorhersagen, all das gab es. Zum Teil und zum großen Teil auch kostenpflichtige Angebote. Aber es gab halt auch so einen Sockel, also ich meine, diese 3615 waren immer kostenpflichtig, aber da sitzt das Geld ja häufig lockerer als bei anderen Informationen. Heutzutage sieht es so ähnlich aus wie das, was Sie im Videotext finden. Ich weiß nicht, ob Sie da mal mit Ihrer Fernbedienung experimentiert haben, auch von der Auflösung her und um was es da geht. Auch bei Video, aber Videotext funktioniert natürlich anders. Das ist ja wirklich mehr so ein Push-Ding. Also da kriegen Sie ja immer nur die Seiten und können nur eine Seite aufrufen, haben aber keinen Rückkanal. Bei Minitel gab es so die Möglichkeiten des Chats. In Deutschland, na, das war ja noch zentraler, hieß das Bildschirmtext, BTX, was 77 in der IFA in Berlin auch auf Grundlage der Erfahrungen in Frankreich angeboten wurde, ab 1980 in den Testbetrieb ging und von 83 bis 2000 kommerziell vertrieben wird. Hier sehen Sie dann so Dienste, Chat, Mail, News, Ticker, E-Banking, E-Commerce. Problem war proprietäre Hardware, also Sie mussten die Hardware von der Bundespost erwerben. Und jeder Dienst war verblüffend teuer. Also es gab kaum kostenlose Angebote, auch irgendwie kein Telefonbuch. Und es war viel, und die Kommunikation selber kostete dann auch noch sehr viel. Also man musste halt immer die Minutengebühren der Bundespost bezahlen. Auch das läuft über dieses DATEX-P, also über dieses X25-Protokoll. Das heißt, die gesamte Kommunikation bis hin zu dem Endgerät war in der Hand der Bundespost oder dann später der Telekom. Sodass im Grunde genommen es auch hieß, Sie können damit Daten kriegen, und das ist der große Vor- oder Nachteil von diesen proprietären X25-Standards. Sie konnten mit 1200 Bit pro Sekunde runterladen und mit 75 Bit pro Sekunde hochladen. Womit klar ist, es ist so in Silikon gegossene Vorstellung, der Kunde der Bundespost ist vor allem Informationsempfänger, zu sagen, hat da sowieso nichts. Also 75 Bit, da können Sie mal so eine Chat-Nachricht schicken, aber Sie können jetzt keinen Dienst aufmachen, weil man davon ausging, Sie haben sowieso nichts, was Sie mitteilen wollen. Wir kümmern uns um die Dienste und um die Inhalte, Sie müssen dafür bezahlen, aber die Kommunikation fließt im Wesentlichen von uns zu euch. Und das ist so der große Nachteil der X25-Netze. Wenn die gesamte Kommunikation in der Hand eines Netzbetreibers ist, hat er eben durchaus die Möglichkeit, auch festzulegen, in welche Richtung fließen welche Datenströme. Das funktioniert mit virtuellen Leitungen, aber längst nicht so gut, wie es dann mit den logischen Adressierung klappt. 83, auch das, wenn Sie Informatik hören, taucht schon mal auf, das sogenannte OSI-ISO-Modell, also von Open System Interconnect und der International Standard Organization, die Vorstellung, wie muss ein digitales Netz aussehen, wurde 83 mal aufgeschrieben, die 7-Schichten-Modell. Das ist hervorragend, um zu beschreiben, wie Computer miteinander kommunizieren. Wird nur nie eingesetzt. Also die ersten 3 Schichten waren dieses X25-Modell und funktioniert im Grunde genommen, also das Internet funktioniert auch so, hat aber nur 4 Schichten. Sie haben verschiedene Layer, also der Physical Level da, wo die Leitungen angesprochen werden, darüber dann den Link Level, darüber den Packet Level, Transport Layer, Session Layer, und jede Schicht kümmert sich um ihre Zuständigkeiten und ignoriert die anderen. Und jede Schicht definiert so ihre Pakete, reicht die an die nächstfolgende Schicht weiter. Und so funktioniert es ja heute auch. Sie haben eine E-Mail, die Sie wollen Sie verschicken, oder eine Webseite. Das wäre dann wahrscheinlich oben auf der Presentation Layer, wo dann Ihr Webbrowser sitzt. Dann wird diese Webseite zerstückelt in einzelne Segmente. Die wird an den Transport, also das wird von der Transportschicht gemacht. Die zerschneidet diese Informationen in Pakete. Dann wird über die diese Network Layer werden die Pakete adressiert und verschickt, dass man weiß, okay, die Webseite ist jetzt in Berlin oder in Karlsruhe und auch zurückgeholt. Und eine Ebene tiefer über den Physical Layer werden sie, sagen wir mal, in Funk kodiert und über das Funknetz verschickt oder in Strom oder in Licht und über den Lichtwellenleiter, also wie in der Uni Bayreuth, verschickt. Also es ist der Physical Layer. Und jeder Layer weiß nichts über den darüber liegenden. Also dem ist auch egal, dass er jetzt ein Paket Nummer 17 verschickt. Der schickt es einfach weiter auf der physikalischen Schicht. Der Paketschicker weiß nicht, dass es eine Webseite ist. Das ist ihm auch wieder egal. Der verschickt einfach die Daten. So, hier ging es wirklich nur um die, das ist halt so eine International Standard, zu sagen, so sollte das aussehen, aber es wurde so nicht umgesetzt. Und interessanterweise, das Internet folgte dann ganz anderen Standards, nämlich dieser logischen Adressierung. Und die übergibt die Verantwortung zum Host. Jeder Computer ist dafür verantwortlich, dass er seine Routing-Tabellen richtig einhält. Und hier sehen Sie mal, wenn A mit E kommuniziert, dann kann ein Paket, diese grünen Pakete, die können über WZE gehen oder über WXYZE, je nachdem, wie halt der Router W gerade ausgelastet ist. Und auch B kann, also oder C kann hier seine roten Pakete verschicken, manche landen bei D, manche landen bei B. Also es geht so wirklich hin und her, und jeder Router muss immer gucken, für wen ist das Paket, weiß ich, in welche Richtung das läuft, und verschickt es dann weiter. Es hat den großen Vorteil, wenn jetzt mal ein Router ausfällt, kann man alternative Routen finden. Das passiert schon mal gerade bei Naturkatastrophen, wenn irgend so ein Taifun die Westküste von Amerika, die Ostküste lahmlegt, dann werden die ganzen Pakete von Europa halt über Afrika, Südamerika, Nordamerika geroutet. Oder über Satellitenverbindungen oder was halt immer zur Verfügung steht. Wichtig ist nur, dass die Pakete beim Ziel irgendwann ankommen und dort, wenn sie vollständig sind, wieder zusammengesetzt werden. Das ist die Paketvermittlung über Datagramme, über logische Adressierung. So, und das Internetworking, was dann 1974 entsteht, von Windsurf und Bob Kahn ist dann im Grunde genommen die Verbindung von verschiedenen Netzen. Hier sehen Sie auch den Protocol Stack, also die Protokollschichten im Internet, was dann 1978 zum Transfer Control Protocol, also TCP und IP, führt. Was war das Ausgangsproblem? Wir hatten jetzt drei Netze. Wir hatten das ARPANET, was über normale Telefonleitungen funktionierte. Wir hatten das Aloha-Netz, was in Hawaii lief. Und man stellte fest, die Inseln von Hawaii ließen sich mit Leitungen, also es wären so riesige Hochspannungsmasten praktisch, aber nicht richtig verbinden. Die rissen ständig und waren zu schwer und so. Und irgendwie lief das nicht, also nahm man einfach Funk. Das war viel besser, das Aloha-Netz über Funk. Und darüber gibt es dann noch das SAT-Netz, was gerade im Feld eingesetzt wurde, um, sagen wir mal, mobile Truppen vorne mit dem Hinterland zu verbinden, benutzt man Satellitenkommunikation. Das funktioniert doch wieder völlig anders als Funknetz, also das Kleinfunknetz, und das wieder völlig anders als das ARPANET. Und es war auch nicht wirklich möglich, also diese Netze miteinander zu verbinden. Also sagten Cerf und Kahn, Moment, wir müssen ja nicht dafür sorgen, dass alle die gleichen Protokolle benutzen, gerade auf den unteren Ebenen, einfach weil die physikalische Verbindung unterschiedlich ist. Wir sorgen einfach dafür, dass jedes Netz mit einem anderen Netz reden kann über sogenannte Gateways. Ein Gateway ist ein Rechner, der in zwei Netzen gleichzeitig ist. Es gibt einen, der kann sowohl Funk oder diesen Funkverkehr abhören, als auch, sagen wir mal, über die Telefonleitung kommunizieren. Und diese Gateways schicken wir zwischen zwei Netze und bauen jetzt ein Netz aus Netzen. Und das nennen wir Internet. Ein Netz, was verschiedene Netze zusammensetzt. Und da ist jetzt das SatNet, das ARPANET, das PR, also Packet RadioNet. Da steckt irgendwie drin und jeder kümmert sich in seinem Netzwerk um die Verbindung zu seinen Hosts. Aber darüber ist dieses TCP und IP, diese Schicht, die ist überall gleich. Und die Gateways respektieren das auch entsprechend. Und jetzt entsteht 1974 einfach dadurch, dass es so viele Netze, verschiedene Netze gibt, und das sind jetzt die drei ersten, aber weitere werden folgen, entsteht im Prinzip die nächste Schicht. Und man kann sagen, in diesem, in jenem Diagramm, dieser Network Interface Layer, das ist der, der ein Netz definiert, ob das jetzt Ethernet ist oder ein Satellitennetz oder ein WLAN oder ein Lichtwellen, egal. Das wird auf der unteren Seite definiert sich ein Netz und es reicht auch aus, dass man da unten ist. Aber sobald ich zwei Netzwerke verbinden will, brauche ich drüber liegende Schichten und die müssen von allen gleich sein. Und man kann sagen, das Internet sind all die Rechner, die dieses TCP/IP implementieren als Protokoll. Das macht das aus, was wir Internet nennen. Unabhängig davon, wie die Computer, das kann ja auch einer per Satellitentelefon oder heute UMTS mit Handys, da gibt es ja nun wirklich eine Vielfalt. Es gibt auch einen Packet Switch over Avian Carriers mit Brieftauben, kann man auch TCP/IP-Nachrichten verschicken. Ganz experimentell geht auch, können Sie mal gucken, war mal so ein April-Scherz, aber wird regelmäßig gemacht, mit Brieftauben werden TCP/IP-Nachrichten verschickt. Robert Metcalfe am Xerox PARC, Sie erinnern sich letzte Woche, wo ja eigentlich alles entstanden ist, was heute Computertechnik ausmacht, zumindest als Idee, entwickelt das Ethernet, auch eben aus diesem Aloha-Netz herauskommend, nicht? Two Alto Aloha Distribution. Und sagt, wie kann man eigentlich per Funk, also wenn es per Funk klappt, da sendet ja auch jeder an alle. Und jeder muss entscheiden, okay, wie läuft's? Diese Party-Line, die wir auch bei dem Sage-Netz hatten, sagt, okay, das klappt auch über Leitungen. Wir hängen einfach alle an ein Kabel und jeder funkt oder jeder sendet halt sein Paket. Das Problem ist aber, was kommt im Kollisionsfall? The common characteristic, schreibt er im Patent, of each transceiver and interface stage combination is that it constantly senses the data stream passing through the network, the interface stage constantly looking for data packets addressed to it. Wir brauchen Adressen und jeder liest permanent alles mit. The sensing is accomplished by a receiver included in the transceiver associated with each interface stage, connecting the interface stage to the network. In addition to the normal transmitting and receiving functions, the transceiver provides a further control function for blocking transmission of data packets from the using device in a self-controlled manner to avoid interference or collision with data on the cable passing between two other using devices. Was machen Sie denn, wenn zwei gleichzeitig reden? Also wenn gleichzeitig gesendet wird, dann gibt es nur noch Jam. Wie machen Sie es im normalen Gespräch? Sie wollen was sagen, Ihr Gesprächspartner auch, beide fangen gleichzeitig an. Was machen Sie? Sie hören kurz auf. Und einer fängt einfach zuerst an. Und wer zuerst anfängt, der hat dann halt die Initiative. Und so sagt er, so machen wir das auch. Wenn es zu einer Kollision kommt, hören beide auf zu senden oder alle Beteiligten hören kurz auf zu senden und würfeln mal so ein paar Millisekunden aus, wann sie wieder senden. Und durch dieses Würfeln ist gewährleistet, dass einer früher anfängt und der, sobald einer gesendet wird, darf kein anderer senden. Und das ist das Ethernet-Prinzip. Ganz viele können gleichzeitig verschicken, aber nie wirklich gleichzeitig. Man muss dann immer schauen, wenn gerade ruhig ist, dann darf man sein eigenes Paket hinterher schicken. Und das ist das Ethernet, LAN heißt das auch, nicht Local Area Network. Das basiert eigentlich immer auf diesem Ethernet-Protokollen, was Sie heute benutzen, egal ob es also an der Uni ist, ob Sie es mit Funknetz machen oder ob Sie sich irgendwo an einen Rechner setzen, der fest eingebunden ist, läuft da immer Ethernet dazwischen. Entwickelt in den 70ern am Xerox Park. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. ARPANET, Sie sehen es, war 75, blüht, wächst und gedeiht. Weiteres Problem ist die Interkontinentalverbindung, aber da wir paketorientiert arbeiten, ist es natürlich nicht mehr ganz so tragisch, weil diese Fernstreckenverbindungen nicht so lange blockiert sind. Das ist aber nur ein Netz, nicht das ARPANET. Sie sehen hier bei Hawaii diese gezackte Linie zu dem Aloha-Netz und hier gibt es eine gezackte Linie jetzt nach London. Also da wird immer kurz der Atlantik übersprungen. Also es gibt verschiedene andere Netze, die da noch schon mit assoziiert sind. Tom Truscott an der Duke University entwickelt 1979 ein nettes Protokoll und sagt, okay, wir würden gerne Nachrichten verschicken an alle. Und wie kann man das machen? E-Mail ist ja ganz nett, aber E-Mail erreicht immer nur 1 oder 10 Leute. Was er schreibt, ist ein Protokoll, da können Sie Nachrichten reinschicken, die werden auf dem lokalen Rechner gespeichert, auch geordnet nach irgendwelchen Interessengruppen. Und nachts, wenn dann irgendwie die Rechner nicht mehr so ausgelastet sind, verbinden die sich mit allen anderen in dem Netz, also jetzt im ARPANET, und schicken die Nachrichten weiter. So, dass am nächsten Morgen sind dann alle wieder synchron und alle haben die neuen Nachrichten der anderen. Und er nennt das Ganze NetNews-Protokoll und jetzt entstehen diese Newsgroups. Heute heißen die Foren, es läuft alles über das World Wide Web. Das gab mal eine Zeit, da war es ein eigenständiges Protokoll und auch eigenständige Applikationen, die sie laufen lassen mussten. Und dort wurde dann über alles Mögliche geredet, über Wetter, über Politik, über Religion, über Sex, Drug and Rock'n'Roll und natürlich sehr viel über Computertechnik. Das entsteht hier aus dem Wunsch, die Leute haben halt doch was zu sagen und nicht wie bei der Telekom mit BTX, ach, ihre 70 Bit pro Sekunde sollen ihnen reichen. Sondern die Idee war, wir haben eine ganze Menge, was wir uns mitteilen wollen und das muss entsprechend organisiert werden in solche Gruppen. 1980 sehen Sie hier, das ARPANET wächst weiter, aber ist also von der Komplexität nimmt es dann irgendwann nicht mehr zu. Das MILNET, das Militärnet, wird 1972 wird das, die ARPA von dem Department of Defense wieder gesagt, Moment, eigentlich geben wir doch das Geld. Dann nennen wir es auch mal Defense-ARPA. Und 1975 wird das IPTO und das ARPANET durch Colonel David Russell übernommen. Der sagt, oh, jetzt das Militär kommt, das ist jetzt unser Netz und alle Nerds bitte raus. Was überhaupt nicht funktioniert, weil natürlich das ganze Netz ja so ausgelegt ist, dass es Zensur und Kontrolle als Störung interpretiert und einfach woanders langläuft. Sodass auch diese Vorstellung, diese ganzen Forschungsverbünde, die da dran stecken, die würden sich plötzlich militärischen Vorgaben unterordnen. Das klappte nicht, sodass sich 1983 das ARPANET sowohl an das TCP-IP anging, als auch das MILNET sich abspaltet und sagt, okay, wir bauen jetzt auf dieser Technik unser eigenes Subnetz auf, was das sogenannte MILNET mit 78 Knoten, und das überwachen wir selber und das steht mit der Außenwelt nur über ganz wenige Gateways in Kontakt. Das funktioniert so lala, das haben wir letztes Mal erlebt jetzt nicht mit WikiLeaks, als dann so ein internes MILNET einfach auch mal, es reicht halt, wenn ein Knoten sagt, Moment, ich habe hier was mitzuteilen. Das ist recht schwierig, im Internet Informationen geheim zu halten, auch im TCP-Net. Und das ARPANET mit 45 Knoten übrig blieb. Hier sehen Sie mal, das sind so typische Diagramme, die nichts aussagen, außer das Gefühl von Komplexität vermitteln. Das Usenet, also das war das von Truscott entwickelte Kommunikationsprotokoll, wo man auch sieht, wird vor allem in den USA genutzt. Es gab aber Verbindungen zu Europa, zu Japan, zu Australien. Afrika bleibt, auch Südamerika bleibt davon noch weitgehend ausgeschlossen, was natürlich infrastrukturelle Gründe hat. Die haben überhaupt keine Technik oder die Stromversorgung, um derartige Kommunikationsnetze mitzuverfolgen. Hier sehen Sie dann auch eine schöne Mail von Brian Raitt.
To end the suspense, I've just created alt.sex. That meant that all the alt network, also es gab Newsgroups, einerseits gab es die reglementierten wie Recreation, Politics, Religion, und dann gab es die alt Newsgroups. Das waren Alternativen. Da konnte jeder eine Gruppe aufmachen, und solange die irgendeiner da rein postete und die von den Rechnern geteilt wurden, konnte man die auch nicht weghalten. I've just created alt sex, und jetzt war es raus. That meant that the alt network now carried alt sex and alt drugs. Also man sprach über Drogen und Sex 1988. It was therefore artistically necessary to create alt rock and roll, which I have also done. I have no idea what sort of traffic it will carry. If the bizarroids take it over, I will remove, group it or moderate it. Otherwise, I will let it be. Und später schrieb er dann, damals dachte ich noch, ich könnte diese Gruppe removen, wenn es schlecht wird, aber man kann Alt-Groups erstmal nicht removen. Also jetzt fängt es an, dass das Internet, Internet ist for Porn, dass jetzt sozusagen offizielle Kanäle sagen, okay, wir reden erstmal drüber, wobei Alt-Sex jetzt nicht notwendigerweise nur anmachen sind, sondern da wurden natürlich sexuelle Themen verhandelt, gerade in den 80er Jahren. Gut, da sind die wilden 70er vorbei, aber eingerichtet von den Leuten aus den wilden 70ern, da ging es nicht nur um Pornografie, sondern auch um Darstellung etc. Also solche Seiten, das fängt ja dann in den 90ern viel stärker an, aber das ist diese Diskussion, die das Internet an dieser Stelle einholt. 1986 wird die National Science Net Foundation, nein, die übernimmt die Backbones. Backbones sind die besonders dicken Leitungen, die wir ja immer gesehen haben, den Diagrammen, die von Westen nach Osten gehen. And NSFNet backbone services are provided to support open research and education in and among US research and instructional institutions, plus research arms for-profit firms when engaged in open scholarly communication and research. Use for other purposes is not acceptable. Also die übernimmt die Hauptverantwortung für das zivile oder für zivile und Bildungseinrichtungen. Und sagt, use for other purposes not acceptable. Das ändert sich dann 95, als NSFNet sagt, okay, wir machen es auch für kommerzielle Anbieter frei. Und dann geht's los, dass das Internet wirklich in jedes Haushalt, in jeden Haushalt kommt. Das ist auch so die Zeit, in der es dann in Europa so richtig losgeht. Das hält sich bis 2005, und inzwischen ist das gesamte Internet ja ziemlich kommerzialisiert. Hier sehen Sie mal das Internet 87, das ARPANET noch dick in der Mitte. Der NSF-Backbone wächst. Sie haben noch das SatNet, das Milnet, was sich abgespalten hat, noch ein Widebandnet und so kleine Subnetze. Also das kann man auf dem Diagramm hier gar nicht mehr sehen, wer da so alles dranhängt. Das sind dann eher so Firmennetzwerke. Aber die Vorstellung, dass, also Internet ist, am Anfang ist es im Wesentlichen das ARPANET und assoziierte Subnetze. Aber das ARPANET, hier sehen Sie es schon 1989, bricht einfach ein. Im Mai 1990 wird dann der letzte IMP abgeschaltet. Damit ist das ARPANET weg, aber nicht das Internet, weil es einfach andere Netzwerke gibt, die das übernehmen. Das ARPANET selber war technisch einfach zu alt. So, und jetzt zur großen Frage, wer hat das Internet nun erfunden? All diese und noch viele mehr. Und hier sehen Sie, das ist wieder so ein typisches Diagramm, auch da versteht man nicht viel. Die ganzen Namen, die tauchen ja auf, das IPTO, Bolt, Baring, Newman, MIT, Rand, also diese ganzen Leute, wer arbeitete eigentlich wo und wie standen die wann miteinander in Beziehung? Und hier sehen Sie mal ein Familienfoto. Auch das will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber viele der Namen könnten Ihnen bekannt vorkommen, weil sie so in den letzten 3 Wochen aufgetaucht sind. Die haben sich 94 haben sie sich mal getroffen, insbesondere um diesem Gerücht vorzubeugen, das Internet sei von Paul Barron am Rand entwickelt worden. Also, nicht, also es sei keineswegs sein Verdienst. Er hat seinen Beitrag dazu geleistet, aber keineswegs war es irgendwie ein militärisches Projekt. So, und das bringt uns dann auch zum Ende der Vorlesung, würde ich sagen. Wir sind ja noch nicht mal bis zum World Wide Web gekommen, aber das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die Sie ja selber ein bisschen miterlebt haben. Das ist so die Vorzeit, und das World Wide Web entsteht jetzt Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, aus ganz anderen Gründen. Vielleicht komme ich auch in einer anderen Vorlesung nochmal darauf zurück. Ist aber, und das sei vielleicht gesagt, das World Wide Web ist nicht das Internet. Das ist ein Protokoll, dieses HTTP-Protokoll. Man verwechselt das, weil man immer das Internet mit seinem Browser benutzt. Aber der Browser ist halt ein Programm, mit dem man verschiedene Protokolle, insbesondere HTTP, darstellen kann. Aber es gibt das Internet selber, ist jeder Computer, der TCP/IP kann. E-Mail gehört zum Internet genauso dazu wie File-Sharing und andere Dienste. Und insofern ist diese Verwechslung, das müssen Sie aus informatischer Sicht natürlich schon verstehen, diese verschiedenen Protokollschichten und die Bedeutung, die sich daraus ergeben. Ich denke aber, wir kommen noch mal am Ende des Semesters darauf zurück, wenn wir über vernetzte Medien sprechen. Und im Zweifel können wir die Vorlesung an dieser Stelle dann einfach fortführen. Für heute danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche. Oder gerade nächste Woche nicht. Einen Moment. Ich will Ihnen jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube. Nein, nächste Woche fällt aus. Nächste Woche am 10. Mai ist keine Vorlesung. Ich stelle es nochmal auf die Webseite und die Woche drauf ja auch nicht. Da ist ja Himmelfahrt. Aber nächste Woche fällt aus, weil ich auf einer Tagung bin und in 2 Wochen ist Feiertag. Ich glaube, in Bayern ist das Feiertag. So sehen wir uns erst am 24. Schauen Sie sich aber die Webseite an, da stelle ich die ganzen Termine drauf. Gut, das wär's.